Seid ihr bereit für eine kleine Vorstellung, eine kleine Gedankenreise, zu der ich euch mitnehmen möchte? Stellt euch einmal vor, ihr steht in einem langen Flur. Ja, ihr steht so mittendrin und da liegt ein Flur vor euch, ein langer Gang. Und ihr geht so schrittweise entlang. Und wie ihr so die ersten Schritte nach vorne geht, entdeckt ihr auf der rechten Seite, da hängt ein Bild an der Wand. Und ihr bleibt stehen und schaut euch dieses Bild an. Und entdeckt darauf, hups, das bin ja ich. Ein Foto von euch. Und zwar, als ihr ganz klein wart, ein Baby. Ein Babybild von euch an dieser Wand. Wie kommt denn das daher? Es ist merkwürdig. Was ist das überhaupt für ein Flur, auf dem ihr da steht? Ihr habt Fragen, aber ihr geht weiter. Ein paar Schritte voran. Und dann seht ihr auf der anderen Seite, links, wieder ein Bild hängen. Und es ist wieder ein Foto von euch. Da seid ihr schon ein bisschen älter, ihr macht gerade die ersten Schritte. So ein kleiner laufender Meter. Ist das überhaupt schon ein Meter? Ist das überhaupt schon Laufen? Also so ein Tapsen. Die ersten Schritte ins Leben, so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Also, wie kommt denn das daher? Und ihr werdet gespannter, was kommt dann noch auf diesem Flur und ihr geht voran und tatsächlich wieder auf der anderen Seite, wieder ein Bild von euch, diesmal ihr mit Schultüte. Erster Schultag. Ach, ja, ach, da hat man sich noch gefreut auf die Schule. An diesem einen Tag noch und ein paar später vielleicht auch noch. Aber ja, dann hat das Leben so seinen Lauf genommen und ihr geht schneller weiter, ihr seid interessiert und stellt fest, da gibt's Bilder an der Wand und ihr entdeckt ein paar Schritte weiter nach vorne, wieder ein Bild von euch, der erste Kuss. Wer hat denn da fotografiert? Das kann gar nicht sein. Ah. Und jetzt werden die Bilder immer differenzierter. Bei manchen gibt's ein Hochzeitsbild, bei anderen nicht, gibt's andere Bilder. Manchmal kommen Kinder dazu, manchmal Partner, manchmal verschwinden die wieder. Manche haben einen langen Flur und viele Bilder und andere gehen eine kürzere Strecke. Da gibt es manche Abschnitte noch gar nicht. Das Bild mit den grauen Haaren zum Beispiel und das Bild ohne Haare und so. Aber es gibt andere davor. Jeder Weg, jeder Flur sieht anders aus, ist anders bebildert. Aber wir alle haben eine Frage. Wo führt dieser Flur eigentlich hin? Worauf gehen wir zu? Was ist eigentlich das Ziel unseres Weges? Wir sind losgegangen, wir haben angefangen. Und wir haben gehört, Glaube ist immer Anfängerglaube. Und wir gehen mit einem Gott, der mit uns anfängt. Aber zunehmend stellt sich die Frage, wenn man so unterwegs ist und wenn man eine Bildergalerie hat, die immer größer wird, wohin geht der Weg eigentlich? Wohin führt der? Habt ihr ein inneres Bild vor Augen von dem, was sein wird? Worauf er zugeht, das ist eine wesentliche Frage. Und wisst ihr, wenn man so einen Flur entlang geht und so Bilder anschaut, das ist ein bisschen so, wie wenn man Alben zu Hause durchblättert. Vielleicht holt ihr heute Abend noch welche aus der Schublade oder aus dem Schrank irgendwo versteckt und blättert einmal so in den alten Alben. Für die Jüngeren unter uns, es gab mal die Zeit, wo man Bilder gedruckt hatte und so und das in den Büchern hatte. Nicht nur so gescrollt. Und wenn man da so die Alben aufschlägt, dann gibt es manches Seufzen. Ach, und ach guck mal da und wir werden das auf alten Bildern und manchmal schleicht sich da so eine kleine Träne in den Augenwinkel, wenn wir so Bilder sehen, weil wir ein bisschen gerührt sind von dem, was so war, wer da so alles mit uns auf dem Weg war und was wir so erlebt haben an Schönem, an Wertvollem, was uns ausmacht, was uns Heimat ist. Und manchmal sind die Tränen auch ein bisschen schmerzlich, weil wir Menschen vermissen, die auf manchen Bildern waren und die nicht mehr da sind, die plötzlich verschwinden. Tränen gehören dazu, wenn wir von Bild zu Bild gehen und unser Leben bedenken. Es gibt keinen Weg, der ohne Tränen ist. Und davon weiß die Bibel. Es ist eine Urerfahrung, die sich in den Psalmen wiederfindet. Zum Beispiel in Psalm 126, die mit Tränen säen. Wie geht es weiter? Wird mit Freunden ernten. Ein Psalm, der in diesen Tagen häufig gebetet wird, wo wir die Erntezeit haben und Erntedankfest gefeiert wird. Und es ist eine Weisheit über unser Leben. Wir säen mit Tränen und zugleich liegt eine Aussage darin über das, was noch werden wird. Werden mit Freuden ernten. Es wird sich etwas verändern. Es wird nicht diese Bildergalerie bleiben. Es wird nicht nur ein letztes Bild links oder rechts an diesem Flur geben. Es gibt eine Welt, auf die wir zugehen. Der Flur ist nur der Weg dorthin. Und dann wird da ein ganz anderer Raum sein. Ein Raum, wo sich nicht nur Hoffnung zeigt, sondern wo Hoffnung sich erfüllt. Wir werden mit Freuden ernten. Tränen begleiten uns. Und die Tränen kommen in der Bibel immer wieder vor. Fällt euch eine Stelle ein, wo die Tränen noch vorkommen? Ganz bekannte. Offenbarung, genau. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, wisst ihr, wo Jesus geweint hat? Genau, zwei Stellen. Jesus hat über Jerusalem geweint, als er die Stadt sieht. Das hat ihn angerührt, wenn er die Verlorenheit sieht, dieser von Jerusalem. Das lässt ihn nicht kalt und damit wird sein Wesen deutlich. Gott ist einer, der sich erbarmt. Barmherzigkeit Gottes, das hebräische Wort für Barmherzigkeit, hat etwas mit Mutterleib zu tun, mit Racham, mit dem, was der Mutterleib ist, Gebärmutter, wo man etwas spürt, das ist etwas, was zutiefst berührt, was ganz körperlich ist. Barmherzigkeit heißt, Gott wird zu im tiefsten Innern berührt durch das, was uns widerfährt. Die Tränen dieser Welt, unsere Tränen rühren Gott an und bei Jesus wird es deutlich. Und in der Lazarus-Geschichte weint er auch. Wir hatten es schon von Lazarus in diesen Tagen. Weil er das Sterben nicht aushält, weil ihn die Trauer von Maria und Martha nicht kalt lässt. Gott ist nicht cool. Gott ist überhaupt nicht so ein Richter, der da sitzt und mal beobachtet, was die Menschen da machen. Und wenn es gut läuft, dann kriegen die einen Bonus und ein Ticket in den Himmel und die anderen, die sind eben weg. Gott ist nicht einfach so ein distanzierter Richter. Er ist ein barmherziger Herr. Barmherzigkeit ist sein Wesen. Darum hatten wir es gestern von der Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte sein Wesen. Und weil er so ist, rührt es ihn zu Tränen. Es wird bei Jesus deutlich. Und dann die Tränen in der Offenbarung. Ganz am Ende, da tauchen sie noch einmal auf. In der großen Vision, wo es dann heißt, im letzten Buch der Bibel, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird, und jetzt kommt, all ihre Tränen abwischen. Und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Der Flur hat ein Ende. Wir werden eine neue Welt betreten. Darauf gehen wir zu. Nein, niemand war dort. Nein, ich kann es nicht beweisen. Aber es ist die große Vision, die große Perspektive, die große Aussicht, die uns die Bibel vor Augen malt und die unseren Weg hier auf dieser Welt, auf unserem Erdenflur bestimmt und ein Licht von vorne auf diesen Weg wirft und uns anders und mit Zuversicht gehen lässt, uns nicht wegnimmt. Die Tränen hier, die sind da, aber es gibt das Versprechen, dass sie einmal abgewischt werden. Und wisst ihr, das finde ich etwas Grandioses. Im Himmel wird alles nichts mehr sein. Wir lassen alles andere zurück. Die ganzen Bilder an der Wand, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir lassen alles zurück. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, dass Abschied nehmen zum Leben gehört. Du erlebst alles irgendwann zum ersten Mal und auch alles zum letzten Mal. Heute ist der letzte Abend hier. Und wer weiß, who knows, wie viele Abende wir noch haben überhaupt und wie die aussehen. Werden wir alle in einem Jahr, heute in einem Jahr, 1. Oktober 2025, noch hier sein? Wer wird fehlen? Ist es die Älteste oder der Älteste hier unter uns? Oder vielleicht auch einer der Jüngsten? Wer weiß das schon? Who knows? Niemand weiß es. Klar ist nur, wir erleben alles auch zum letzten Mal. Und dann gibt es diese Aussicht. Und von dieser Welt, auf die wir zugehen, wird gesagt, dass wir alles zurücklassen. Und ich lese euch mal ein paar Zeilen vor dazu, aus dem Hoffnungsmensch-Büchlein. Alles andere lassen wir zurück. Nichts sonst nehmen wir mit, außer unseren Tränen. Die Tränen sind das Einzige, was wir mitnehmen. In den Himmel. Alles andere lassen wir zurück. Wir nehmen unser Geld nicht mit, das ist verloren. Unsere Gesundheit nicht, die ist vergangen. Unsere Titel nicht, Doktor, Professor, Frau und Herr, so und so, die sind vergessen. Unsere Sorgen auch nicht, die sind vorbei. Unsere Schuld nicht. Die ist vergeben. Unsere Schmerzen nicht, die sind verklungen. Unser Geschrei nicht, auch das ist verklungen. Alles wird nicht mehr sein, selbst Tod und Sterben nicht. Nur eines bleibt von dieser Welt im Himmel: unsere Tränen. Warum? Warum ist das so? Ist doch merkwürdig. Alles nicht mehr, nur die Tränen noch. Wisst ihr warum? Weil Gott, unser barmherziger Vater, sich vorgenommen hat, genau das selber zu tun, nämlich seinen Kindern die Tränen abzuwischen. Gott wird abwischen alle Tränen. Nicht du dir selbst. Nicht so. Nicht das Augenreiben. Der Vater im Himmel behält sich eines vor, dass er seinen Kindern die Tränen abwischt. Daran seht ihr, wie Gott ist, was sein Wesen ist. Er sieht die Tränen, er zählt sie. Die Tränen, die wir säen, keine einzige geht verloren und er wischt sie selber ab. Darum ist die Offenbarung ein Trostbuch. Es geht nur darum, aufzuzeigen, dass durch alle Tränen und Schrecken hindurch, die kommen mögen, es ein Ziel gibt und wir dort ankommen. Und dass Gott die Tränen abwischen wird. Wir verstehen so vieles nicht und wir können so vieles nicht erklären. Aber darauf ist Verlass. Der Vater wischt die Tränen ab. Wisst ihr, die Offenbarung ist wahrscheinlich das Buch, das am meisten misshandelt wurde in der Geschichte der Christenheit. Und ich sage mal so, wir Pietisten haben einen großen Anteil daran. Wie oft wird über die Offenbarung gepredigt? Und ich will es gar nicht hören, was da alles drüber gesagt wird. Was da spekuliert wird und welche Fahrpläne entfaltet wurden. Was vermeintlich in der Offenbarung stünde und was mit welchen Bildern gemeint sei. Da geht die Fantasie von vielen durch. Die Offenbarung ist aber kein Spekulationsbuch. Sie ist schon gar kein Buch, das uns Angst machen will vor all dem, was da noch kommen möge in dieser Welt. Und dass wir ein Gruseln bekommen vor dem Antichristen und was da alles sein mag. Es ist ein Trost- und Hoffnungsbuch. Jesus ist der Herr und auf ihn geht's zu. Und alle Tränen, die wir jetzt weinen, die wird Gott abwischen. Darum geht's. Das ist die große Perspektive. Darauf gehen wir zu. Lasst uns das festhalten. Ich weiß nicht, ob ihr den japanischen Schriftsteller Masanori Nakamura kennt. Wer kennt ihn? Wenige wahrscheinlich. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Operation Heimkehr. Und ich lese euch mal aus diesem Buch etwas vor. Darin beschreibt er den Fall der Berliner Mauer. Ja? Beschreibt den Fall der Berliner Mauer. Die Älteren erinnern sich. Und das macht er so. Im Schatten der Brandenburger Arkaden, die mehr als jedes andere Bauwerk die Sehnsucht der Deutschen nach ihrer nationalen Einheit verkörpern, kommt es zu erschütternden Szenen. Wildfremde Menschen fallen sich schluchzend in die Arme. Älteren Leuten, die an einen Eintritt dieses Ereignisses zu ihren Lebzeiten nicht mehr geglaubt haben, rinnen die Tränen über die Wangen. Junge Menschen schlängeln sich vor Freude tanzend in langen Girlanden durch die Menge. Ah, so war es doch, oder? Diese Woche ist 3. Oktober. Wir sehen die Bilder wieder im Fernsehen, die werden gezeigt. Und wir haben das vor Augen. Genau so ist es doch gewesen. Wisst ihr, das Interessante ist nur, dass Nakamura diese Geschichte nicht hinterher geschrieben hat. Nicht nach 89, sondern 10 Jahre vorher. Im Jahr 1979 hat er das geschrieben, was ich euch gerade vorgelesen habe. Operation Heimkehr. Ihr Lieben, das ist ein Hoffnungsprogramm des Glaubens. Der Schriftsteller hat vorausgesehen, wie es sein könnte. Und er hat es ausgemalt mit Worten. Und man hat die Bilder vor Augen. Man kann es sehen und beschreiben. Die Älteren und die Jüngeren an den Brandenburger Arkaden. Es ist, wie wenn du es schon erlebt hast. Genau von der Art ist unsere Hoffnung. Gott malt uns ein Bild vor Augen. Wir wissen nicht, ob das jemals genauso eintreten wird. Aber es ist ein Bild, das Gott uns gibt. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten.
Das lässt uns mit Hoffnung vorangehen, auf einen Himmel zugehen. Wir halten diese Hoffnung fest. Ja, und wenn ihr jetzt skeptisch seid und ein paar Kritiker da sind, es kann sein, es wird nicht so kommen. Es kann sein, ja, es kann sein, es ist alles große Illusion. Es könnte sein, es gibt den Himmel nicht. Aber ehrlich gesagt, der Weg über diesen Flur und die Bilder, die sehen schöner aus und die gehen sich leichter mit dieser Perspektive. Ich lebe lieber mit dieser Perspektive, wenn sie nicht eintreten sollte, als ohne diese Perspektive. Und erst recht, als ohne mit dieser Perspektive, wenn sie eintritt. Und ehrlich gesagt, dafür spricht viel. Dafür spricht zum Beispiel, dass einer auferstanden ist. Und dass das erzählt wird von vielen, die es bezeugen. Und dass seither in 2000 Jahren Menschen mit dieser Hoffnung gelebt haben und diese Welt verändert haben und mit Hoffnung gestorben sind. 2000 Jahre, wo Verzweiflung nicht das letzte Wort haben muss, sondern wo es eine Hoffnung gibt, wo man mit einer Perspektive nach vorne leben und sterben kann, wo es Anfang gibt, auch dann, wenn alles zu Ende gibt, wo es einen Flur gibt, der nicht vor die Wand läuft, sondern wo es ein offenes Ende gibt, ein Ziel, wo eine neue Welt erwartet wird. Ich gehe lieber so, durch diese Welt und aus dieser Welt. Das heißt Glauben. Und das Eigenartige ist, dass diese Hoffnung auf dem Weg immer wieder bestätigt wird und bestärkt wird. Und dass sie zu einer inneren Gewissheit wird, die uns trägt. Dass es nicht nur eine Idee ist, eine Spekulation, nicht so eine Fantasie von so ein Paradies, was da alles sein wird und wie man da irgendwie mit Harfe spielen oder so. Es muss gar, also Harfe fände ich jetzt gar nicht so paradiesisch. Darum geht es gar nicht, wenn es um den Himmel geht. Sondern darum, dass es eine Welt gibt, wo wir bei Gott sein werden, wo Verheißung sich erfüllt, wo Leben sein wird, wo wir Jesus begegnen und wo es so etwas wie Fülle gibt. Was wird sein? Drei Dinge. Erstens, wir werden Jesus sehen. Darauf gehen wir zu. Wir werden Jesus begegnen. Das können wir sagen. Wir können überhaupt nicht viel sagen über den Himmel. Die Bibel schweigt weitgehend über den Himmel. Der ist auch gar nicht so wichtig. Es geht um diese Welt. Es geht um diese Erde, auf die wir leben. Es geht um diesen Flur. Aber klar ist, wir gehen auf Jesus zu. Wir werden ihm, dem Lebendigen, begegnen. Was wird sein? Wen werden wir alle sehen? Und wie alt werden wir sein? Es gibt so viele Aporien, so viele Fragen, die ganz schwer zu beantworten sind. Aber eines ist klar, wir werden Jesus begegnen. Darauf gehen wir zu. Und das Zweite, es wird ein Gericht geben, weil Gerechtigkeit zum Ziel kommt. Weil die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht das letzte Wort haben soll. Darauf liegt Hoffnung, dass wir uns nicht abfinden mit dem, was auf diesem Flur geschieht und was wir durch die Bilder in dieser Welt festhalten. Auch an Unrecht, das uns widerfährt und anderen und das wir getan haben. Dass Gerechtigkeit wird, die es hier nicht gibt. Darum Gericht. Gericht heißt, Gott macht es recht und er schafft Recht. Uns Recht, er macht uns gerecht, weil wir ungerecht sind. Und er bringt alles ins Recht. Dazu das Gericht. Und wie das genau aussehen wird im Übrigen. Und wer da links und wer da rechts sein wird. Das ist Gottes Sache. Das liegt bei dem Richter, der barmherzige Herr ist. Barmherzig, geduldig, gnädig, der durch und durch gut ist, der Schöpfer ist und alles schafft. Er ist auch der Richter. Er, der für uns eintritt. Wir gehen auf dieses Gericht zu. Und dann, worauf gehen wir zu? Was wird sein? Es wird Shalom sein. Frieden. Es wird am Ende alles gut sein. Shalom, das ist Frieden, das ist das letzte Wort im Segen. Der Friede Gottes. Bewahre euch in seinem Frieden. Shalom ist der hebräische Gruß. Shalom ist das, was verheißen ist. Shalom ist der Raum, wo Versöhnung ist, wo Krieg nicht mehr sein wird, wo die offenen Fragen nicht mehr sein werden. Darauf gehen wir zu. Und diese Perspektive, die strahlt auf diesen Flur aus, dieses Licht, das wirft eben ein Licht auch auf unseren Weg jetzt schon. So können wir leben, heute und morgen. Es gibt ein Lied, das ihr bestimmt kennt, das muss zu diesem Thema noch kommen. Das steht nicht in irgendeinem Liederbuch und es wird nicht an die Wand geworfen. Das hat mit Tränen zu tun und mit dem Himmel zu tun. Und das ist von einem der berühmtesten Blues-Gitarristen geschrieben, Tears in Heaven. Kennt ihr dieses Lied von Eric Clapton? Es ist ein... die Jüngere sagen Eric Clapton, wer ist denn das? Aber das lohnt sich heute Abend vielleicht nochmal zu googeln. Mit diesem Lied, wisst ihr, da gibt es auch so eine Geschichte. Es war Frühjahr 1991. Eric Clapton hat einen kleinen Sohn, der heißt Connor. Und er ist 4,5 Jahre alt. Er spielt im 53. Stock eines New Yorker Hochhauses am offenen Fenster. Und für einen kurzen Moment passt das Zimmermädchen nicht auf und der Junge stürzt in die Tiefe. Er ist sofort tot. Es ist eine Katastrophe. Es ist ein Tränenmoment. Es ist eines der Schreckensbilder für den Vater Eric Clapton. Und diese Erfahrung, dieses Tränenbild, das auf seinem Flur an der Wand hängt, sein toter Junge, der kleine Bub, der da auf dem Boden liegt, das verarbeitet er in diesem Lied, Tears in Heaven. Und darin singt er, ich lese euch diese vier Zeilen einmal vor. Beyond the door, there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Hinter der Tür dort ist Frieden, da bin ich sicher. Und ich weiß, im Himmel wird es keine Tränen mehr geben. Und wisst ihr, Eric Clapton hat recht. Am Ende wird es auch im Himmel keine Tränen mehr geben, weil Gott sie abwischen wird. Das ist unsere Hoffnung. Amen.